In deutschen Medien kann man hören, auch Zitate von Erdogan, dass er die Kriege gegen die Kurden in Syrien und auch im Irak beenden will. Man könnte denken, endlich jemand, der mal Kriege beenden will. Aber ihr seht das ganz anders.
Genau, also wir sehen das auf jeden Fall anders, weil die Situation eine komplett andere ist. Wir sind uns tatsächlich auch nicht sicher, ob es sich da um eine Fehlinterpretation von Erdogans Worten handelt, die er auf dem NATO-Gipfel von sich gegeben hat. Ich denke, Erdogan hat aus seiner Perspektive versucht mitzuteilen, dass seine Operation oder die völkerrechtswidrigen Angriffskriege in Nordsyrien und Nordirak bald mit einem Erfolg für die Türkei enden werden. Das heißt, dieses angekündigte Ende ist kein Abbruch der Kriege und ein Rückzug der türkischen Armee, sondern eher als, ja, was türkische Regierungsvertreterinnen und Vertreter immer wieder auch als Vorgabe herausgeben, dass sie quasi bald den militärischen Sieg erringen werden in Kurdistan. Das wäre jetzt auch nicht die erste Erklärung in die Richtung aus der türkischen Regierungsebene. Und wir glauben, dass die deutschen Medien diese Worte von Erdogan falsch aufgefasst haben. Die Situation ist nämlich eine total andere. Also auch andere Regierungsvertreter wie der Verteidigungsminister Yaşar Güler haben erst kürzlich nochmal deutlich gemacht, dass sie 30 bis 40 Kilometer tief rein im Norden des Iraks und im Norden Syriens quasi eine Sicherheitszone in Anführungszeichen errichten wollen. Das heißt, sie wollen langfristig diese Gebiete unter ihre Kontrolle bringen und annektieren. Und das sind quasi die Siedlungsgebiete der Kurden und Kurden jenseits der türkischen Grenzen, die von diesen Kriegseinsätzen betroffen sind. Also wir sehen da kein baldiges Ende der türkischen Militäreinsätze. Wir sehen eher die Gefahr, dass dieser Krieg weiter eskalieren wird.
Was sagen dazu Bagdad und Damaskus?
Mit Damaskus gibt es seit geraumer Zeit Annäherungsversuche zwischen Erdogan und Assad. Erdogan hatte ja relativ früh im syrischen Bürgerkrieg Assad sozusagen den Sturz Assads an vorderster Front propagiert. Jetzt hat er seinen Kurs gewechselt und er sieht eher die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete in Nord- und Ostsyrien als das Hauptproblem in eine Konstellation und ist tatsächlich bereit, mit seinem einzigen Erzfeind da auch eine Annäherung zu suchen. Wir wissen nicht, wie weit die Annäherungsversuche von beiden Seiten sind. Bisher hat Assad immer wieder auch klar gemacht, dass er keine türkische Präsenz auf syrischem Staatsgebiet toleriert. Praktisch ist die Türkei seit 2016 in der Region und die BAF-Regierung oder das BAF-Regime kann dagegen auch nichts tun. Sie toleriert das quasi oder akzeptiert es, sagen wir es so, notgedrungen. Und Erdogan nutzt das quasi als Faustpfand. Wir glauben nicht, dass Erdogan großes Interesse daran hat, sich aus Nordsyrien zurückzuziehen. Im Gegenteil, wir denken, dass er da versuchen wird, auch weitere Gebiete unter seine Kontrolle zu bringen. Denn in den bisherigen Gebieten, die von der Türkei besetzt worden sind, sind quasi türkische Verwaltungssysteme aufgebaut worden. Also diese Gebiete stehen unter der Kontrolle von türkischen Gouverneuren. Das türkische Schulsystem wird dort implementiert. Die Lira ist im Umlauf, die türkische Post arbeitet dort. Das sind alles Hinweise darauf, dass die Türkei eben eine langfristige Annexion dieser Gebiete beabsichtigt. Und in diesen Gebieten selbst kooperieren sie halt mit dschihadistischen Milizen, die gemeinsam mit der Türkei diese Besatzungsoperationen auch durchgeführt haben. Das heißt, auch in diesen Gebieten findet seit geraumer Zeit ethnische Vertreibung, Menschenrechtsverletzungen etc. statt. Und bisher konnte Damaskus dem nichts entgegensetzen. Das ist quasi ein Problem, das wir sehen. Wir denken, dass die Lösung für Damaskus und für Assad eher eine Annäherung an die autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, dass das der plausiblere Weg wäre, sich da eine Perspektive zu überlegen, wie ein Syrien nach dem Bürgerkrieg aussehen kann, in welchem quasi diese Kurden und Kurden, aber nicht nur die Kurden und Kurden, sondern auch alle Völker in der Region in einem dezentralen, demokratischen Syrien zusammenleben können. Und dass man da eher den gemeinsamen Weg gegen die türkische Besatzung suchen sollte. Aber auch in die Richtung gibt es leider aus Damaskus keine positiven Zeichen für eine Annäherung. Im Irak sieht es ein bisschen anders aus. In Bagdad, da gab es viel diplomatischen Verkehr Anfang des Jahres. Im März ist der türkische Außenminister und ehemalige Geheimdienstchef Hakan Fidan nach Bagdad gereist. Anschließend darauf ist im April Erdogan nach Bagdad gereist. Man hat mit der Regierung in Bagdad Absichtserklärungen für eine neue Handelsroute, die Iraq Development Road, unterzeichnet. Diese Route soll quasi ja zu einer der wichtigsten Handelsrouten vom Golf, vom arabischen Golf von Basra aus über den Irak in Richtung Türkei werden. Das ist der Plan dahinter. Und Erdogan hat im Gegenzug für diese gemeinsame Absichtserklärung aber auch klar gemacht, dass er die Unterstützung einfordert im Kampf gegen die Kurdinnen und Kurden im Norden des Iraks, also insbesondere im Kampf gegen die Arbeiterpartei Kurdistans. Und wir sehen, dass Teile der irakischen Regierung aktuell zumindest stillschweigend diese Militärintervention oder diesen völkerrechtswidrigen Krieg, es ist ja offensichtlich ein völkerrechtswidriger Krieg, ihn toleriert oder stillschweigend zustimmt. Es gibt auch kritische Stimmen. Es gibt auch also gerade unter den schiitischen Parteien viele kritische Stimmen gegenüber dieser Militäroffensive der Türkei, der aktuellen. Gerade auch deswegen, weil die Türkei dieses Mal mit Bodentruppen und Panzern in der Region im Einsatz ist. Und ja, diese Panzer sind nicht dafür geeignet, in den Bergen gegen die Guerillakräfte eingesetzt zu werden. Diese Panzer haben ein anderes Ziel, und das ist eben die Annexion der Gebiete im Norden des Iraks. Und das tolerieren natürlich nicht alle politischen Akteure in Bagdad.
Da dürfte ja vor allen Dingen, also dieser alte Mosul-Kirkuk, Geschichte, vor allen Dingen Kirkuk. In Kirkuk gibt es eine turkmenische Minderheit und es gibt sehr viel Erdöl, und die Türkei wollte ja schon immer, oder es kam immer wieder mal, dass die Türkei eigentlich Kirkuk einfach annektieren will, um das Erdöl dort zu bekommen. Eine neue Auflage davon?
Ja, wir sehen, also Erdogan hat auch relativ klar gemacht, dass er quasi diese Grenzen, die der Türkei gesetzt worden sind nach dem Ersten Weltkrieg, dass er die nicht akzeptiert. Also letztes Jahr hat sich der Vertrag von Lausanne zum 100. Mal geehrt. Ja, so jetzt in diesem Zeitraum ist der 101. Jahrestag des Vertrags von Lausanne. Mit diesem Friedensvertrag wurden quasi die aktuellen Grenzen in der Region gesetzt. Und Erdogan ist halt der Staatspräsident in der Türkei, der klar macht, dass das kein Erfolg war. Das war halt bisher in der türkischen Geschichtsschreibung immer als Erfolg gewertet worden, weil unter Mustafa Kemal Atatürk nach dem Ersten Weltkrieg eben der türkische sogenannte Befreiungskrieg geführt oder Unabhängigkeitskrieg geführt worden ist und die Grenzen deutlich weiter danach gefasst worden sind, als sie im Vertrag von Sèvres vorher vorgesehen waren für die Türkei. Und Erdogan hat klar gemacht, nee, das ist auch kein Erfolg. Wir wollen quasi die Grenzen des Misak-i Mili, das ist sozusagen der türkische Nationalpakt. Und der sieht halt eigentlich vor, dass eben Gebiete in Nord- und Ostsyrien, dass Gebiete bis eben, wie du gesagt hast, nach Kirkuk und Mosul unter türkisches Staatsterritorium gehören, da einverleibt werden, und Erdogan verfolgt relativ aggressiv diese Politik. Diplomatisch verpackt er es halt, er versucht nach Mitteln und Wegen, also es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass er es sehr offensiv propagiert, aber in seiner politischen Praxis sehen wir schon Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er eben in diesen Gebieten seinen Einfluss stärken will, langfristig vielleicht auch Grenzen verschieben will. Diese Gefahr ist durchaus da.
Ja, jetzt gibt's ja nur die Situation um die Türkei und vor allen Dingen in Syrien ist ja sehr kompliziert. Es gibt ja verschiedene Mitspieler, Islamische Staat zum Beispiel, den lassen wir jetzt mal beiseite, um es nicht zu kompliziert zu machen. Aber Moskau, Teheran und Washington sind ja da auch mit dabei. In Washington könnte es demnächst leider einen Präsidentenwechsel geben zu Herrn Trump. Wie seht ihr denn das, den Einfluss dieser Mächte in der Region?
Ja, ich glaube, also dass eben die Türkei da ein sehr geschicktes diplomatisches Spiel fährt. Also sie versucht eben zwischen diesen Akteuren hin und her zu verhandeln. Es gibt viel diplomatischen Verkehr. Sie Türkei ist eigentlich fest angegliedert eben in diesem westlichen, ja, in dieser
NATO.
NATO, genau, aber spielt immer wieder auch, ja, weicht da auch immer wieder mal aus, nähert sich Russland an, führt dort diplomatische Gespräche, auch die ganze Thematik rund um die Sanktionen gegen Russland, da spielt ja die Türkei auch eine Rolle, die Moskau sozusagen die Hand stärkt und Erdogan versucht das quasi, diese geopolitische Situation auch so auszunutzen, um sich eben für seine eigene Agenda Freiräume zu schaffen. Die Gefahr natürlich mit der, wenn jetzt im November Trump an die Macht kommt, das haben wir 2019 gesehen, da hat er quasi ja, relativ schnell und unerwartet einen Pakt mit Erdogan geschlossen und der Türkei grünes Licht für eine Bodenoffensive gegeben. Danach wurden die Gebiete zwischen Giresun und Serikanya von der Türkei besetzt. Das war die letzte große eben Besatzungsoperation der Türkei in Nord- und Ostsyrien. Und hat Trump wird sozusagen die US-Haltung in der Region natürlich unberechenbarer. Auch die Möglichkeit eines US-Abzugs, Truppenabzugs aus Syrien ist möglich. Aktuell ist es so, dass die USA gerade im Kampf gegen den IS mit der autonomen Selbstverwaltung auf militärischer Ebene kooperiert, aber in keinster Weise sozusagen eine politische Zusammenarbeit anstrebt. Das heißt, alles, was rund um die Anerkennung der autonomen Selbstverwaltungsstrukturen in Nord- und Ostsyrien geht, das spielt für die USA derzeit keine Rolle. Es ist eine rein militärische Zusammenarbeit. Ansprechpartner sind die demokratischen Kräfte Syriens und nicht die autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Das heißt, die USA hat natürlich auch kein langfristiges Interesse, irgendwie diese Selbstverwaltungsstrukturen und zu unterstützen, eben wegen des fortschrittlichen Charakters dieser Strukturen. Dennoch ist gerade die Präsenz der USA aktuell ja, unter den gegebenen Bedingungen natürlich auch eine Sicherheit für die Selbstverwaltung, weil quasi die USA eben in dieser Region den Kampf gegen den IS weiterführt und da auf die Selbstverteidigungskräfte in Nord- und Ostsyrien angewiesen ist. Was wir als wichtigen, also Ausweg aus dieser Situation sehen, ist letztlich eine Friedenslösung, die sich vor allen Dingen eben zwischen der Selbstverwaltung und der Regierung in Damaskus abspielen muss, um eben diese Abhängigkeit von den Interessen externer Akteure zu minimieren, weil gerade ist es quasi, es kann morgen sich in die eine, also heute die eine Situation sein, morgen kann es sich in eine ganz andere Richtung bewegen, wenn wieder Abkommen zwischen gewissen Akteuren oder Zugeständnisse von bestimmten Akteuren gegenüber anderen gemacht werden. Das ist halt für die Bevölkerung vor Ort äußerst gefährlich, weil ihre komplette Lebenssituation sich von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellen kann. Deswegen ist da der einzig gangbare Weg letztlich eine Friedenslösung. Aber dafür muss eben die Regierung in Damaskus auch die Realität Nord- und Ostsyriens anerkennen, die Realität der Kurden und Kurden dort anerkennen und ihnen die Möglichkeit geben, eben sich in ihren Gebieten selbst zu verwalten. Und im Gegenzug muss klar sein, und das macht die autonome Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien auch relativ deutlich klar, dass diese sich als Teil eines gesamtsyrischen Projekts sehen und keine Abtrennungsinteressen verfolgen. Aber das kann halt nur funktionieren, wenn es letztlich ein demokratisch dezentrales Syrien gibt, in dem eben die Völker und die Religionsgemeinschaften die Möglichkeit auf diese demokratische Selbstverwaltung auch haben. Genau, und das wäre,
Demokratie mit
ja.
Bashar al-Assad, ist das möglich?
Das ist halt die Frage. Also das ist, ich glaube, die zentrale Frage ist, ob Bashar al-Assad die Lehren aus diesem Bürgerkrieg ziehen kann. Er hat ja gesehen, dass ein autoritärer Kurs dieses Land ins Chaos gestürzt hat und dieses Chaos dauert seit mehr als einem Jahrzehnt an. Wird Assad in der Lage sein, die richtigen Lehren daraus zu ziehen? Das ist die zentrale Frage. Ich glaube, dass Assad alleine auch nicht in der Lage ist, militärisch gegen Nord- und Ostsyrien vorzugehen. Aber die Gefahr natürlich, dass eine Annäherung zwischen der Assad-Regierung und der Türkei die Selbstverwaltung in Gefahr setzen könnte langfristig, diese Gefahr gibt es Definitiv. Und sollten sich aber diese Akteure durchsetzen, dann wird es weiterhin eine instabile Situation in der Region geben und es wird weiterhin ein Pulverfass sein und früher oder später wird es wieder zur Explosion kommen. Also das wird keine langfristige Stabilität in die Region bringen, wenn die autoritären Akteure sich da durchsetzen.